Die Börsenwelt verändert sich. Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Wir beleuchten für Sie die Themen, die wirklich zählen. Als unabhängiger Vermögensverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung begleiten wir Sie mit fundiertem Wissen durch die Welt der Finanzen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plutos Finanzpodcast. Mein Name ist Simone Prinz und ich bin Ihr Host. Heute habe ich für Sie einen tollen Gast geladen, der uns ein spannendes Thema mitgebracht hat, nämlich Vermögensaufbau in Deutschland. Er wird das Ganze für uns aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachten und dabei vor allem drei Punkte im Fokus haben. Den hohen Kapitalstock, das Anlegerverhalten in Krisenzeiten und die ungleiche Vermögensverteilung in Ost- und Westdeutschland. Ja, und damit herzlich willkommen zurück im Podcast, Herr Dr. Gerald Müller. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.
Ja, ich freue mich, wieder da zu sein.
Lassen Sie uns gleich starten. Was ist wichtig?
Grundsätzlich kann man ja viel Interessantes zum Vermögensaufbau in Deutschland sagen. Zum Beispiel, also wir haben ein wachsendes Interesse an Aktien und Fonds, aber es ist im internationalen Vergleich immer noch recht niedrig, nicht? Die Deutschen haben da doch eine vergleichsweise hohe Risikoaversion vielleicht oder auch fehlendes Finanzwissen mag hier eine Rolle spielen. Nein, ich würde ganz gerne mal auf drei Aspekte zu sprechen kommen, die ich aus volkswirtschaftlicher Sicht besonders interessant halte. Das eine ist die Geschichte, dass wir eine reife Volkswirtschaft sind und damit einen hohen Kapitalstock uns leisten. Dann die Frage, wie reagieren Anleger in einer Krise? Erhöhen sie ihre Ersparnis, senken sie ihre Ersparnis? Und zu guter Letzt würde ich gerne noch ein paar Worte sagen zu den Unterschieden zwischen den Bundesländern und insbesondere zwischen Ost- und Westdeutschland.
Ja, dann steigen wir doch am besten gleich mal mit dem hohen Kapitalstock ein.
Ja, wie ich schon sagte, Deutschland ist nur eine reife Volkswirtschaft und hat ein hohes Vermögen bzw. einen hohen Kapitalstock. Nicht? Wenn ich als Volkswirt sage Kapitalstock, dann meine ich damit Immobilien, Büros, Produktionsanlagen, aber eben auch Schulen, Straßen und Krankenhäuser. Wenn man das alles mal so zusammenrechnet, kommt man etwa auf ein Vermögen, nicht die Bundesbank tut das, die rechnet das zusammen, von 21 Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen Euro und etwa die Hälfte davon sind Immobilien. Wenn ich das jetzt umrechne auf die Haushalte, dann käme ich im Durchschnitt so etwa auf 300.000 Euro je Haushalt, aber der Durchschnitt sagt wenig. Was ich mir eigentlich angucken sollte, ist so ein mittlerer Haushalt. Und so ein mittlerer Haushalt hat eben ein Vermögen von nicht 300.000, sondern 100.000 Euro. Also das heißt, 50% der Haushalte haben sogar weniger als 100.000 Euro und 50% der Haushalte haben eben mehr als 100.000 Euro. Das nur mal vorab. Aber was eigentlich interessant ist eben, dass bei einem hohen Kapitalstock natürlich auch ein hoher Wertverlust jährlich verbunden ist. Ja, das heißt, ein Großteil unserer Ersparnis, also wenn wir auf Konsum verzichten und Geld sparen, dann fließt das in den Erhalt des Kapitalstocks. Ne? Also nicht nur in den Halt von Maschinen und Anlagen, sondern auch ja hoffentlich in Straßen, Schulen und Immobilien. Ne? Die müssen ja alles, das muss ja alles laufend irgendwie erneuert werden. Und wir sind mittlerweile in einer Situation, wo für neue Investitionen wenig übrig bleibt. Ne? Also in den 90er Jahren, ich nenne noch mal ein paar Zahlen von der Bundesbank, lagen die Erhaltungsinvestitionen etwa bei 60%, also gut die Hälfte der Ersparnis. Und heute machen sie schon 90% aus. Also das heißt, nur noch 10% der Ersparnis können wir für neue Dinge verwenden. Das fließt in neues zusätzliches Vermögen. Das erscheint einem doch relativ gering und man hat so das Gefühl, dass Deutschland eben auf der Stelle tritt. Nicht? Das ist irgendwie so ein Hintergrund, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist in Schwellenländern ganz anders. Nicht? Die haben noch deutlich höhere Nettoinvestitionen. Da gibt es neue Projekte, das Wachstum ist höher, neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Und ich denke, das hat einen Einfluss auf unser Lebensgefühl. Nicht? Das ist ja in manchen Schwellenländern gar nicht so schlecht. Das geht voran. Aber zum Trost, auch Schwellenländer werden irgendwann mal reife Volkswirtschaften.
Und damit machen wir mal einen Switch zum Thema Anlegerverhalten in Krisen.
Das hängt ja irgendwie zusammen, nicht? Wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir sind in der Krise. Wir sind auch tatsächlich in der Krise, wenn man sich das Wachstum der letzten Jahre nach Corona anschaut. Das war ja nicht besonders. Das habe ich dazu in der Universität gelernt, nicht? Das klassische Wirtschaftsmodell geht davon aus, dass der Kapitalmarkt Ersparnis und Kreditbedarf oder eben Angebot und Nachfrage gesamtwirtschaftlich in Übereinstimmung bringt. Das heißt, in einer Krise übertrifft die Ersparnis den Kreditbedarf, nicht? Die Unternehmen investieren nicht mehr, die Haushalte sparen. Was ist die Folge? Der Kapitalmarktzins sinkt. Anreize zu sparen werden geringer, die Anreize zu konsumieren steigen und andererseits niedrige Zinsen attraktiv für die Unternehmen zum Investieren, nicht? Und dieser Prozess setzt sich so lange fort, bis ein neues Gleichgewicht gefunden wird. Die EZB, ja, die kann das noch beschleunigen mit einer expansiven Geldpolitik, kann sie dafür sorgen, dass das Gleichgewicht relativ schnell erreicht wird und wir aus der Krise rauskommen. Nicht? Und in der Boomphase passiert das Umgekehrte, die Zinsen steigen, die Investition geht zurück, die Wirtschaft wird gebremst. Also soweit das klassische Modell. Aber man hat so das Gefühl, die Geldpolitik kann häufig nicht allzu viel bewirken. Ne? Die scheint irgendwie ins Leere zu treten. Warum ist das so? Naja, die Haushalte sparen doch vor allen Dingen aus Sorge, nicht? Wenn auch hier, wenn wir doch mal auf die Zahlen der Bundesbank schauen, dann wird Vorsorge für Notsituationen als häufigstes und wichtigstes Sparmotiv genannt. Also das heißt, man kommt aus so einer Krise nicht wirklich von alleine raus, sondern man muss eben diese Sorgen der Haushalte überwinden. Erst wenn die schwinden, dann wird wieder mehr konsumiert und auch die Unternehmen investieren nicht solange die Nachfrage fehlt. Ja, und da helfen dann auch niedrige Zinsen relativ wenig. Also wichtig ist es, meine ich, Konjunkturoptimismus zu erzeugen. Und noch ein Aspekt ist auch ein ganz interessanter. Nicht Angst sparen ist ja immer dann ein wichtiges Motiv, wenn die finanziellen Rücklagen nicht vorhanden sind. Haushalte, die finanzielle Rücklagen haben, können so eine Krise viel besser überstehen. Und es ist für viele Haushalte leider schwierig geworden, eben diese Rücklagen aufzubauen. Nicht die hohen Mieten, steigende Kosten für die Ausbildung der Kinder und so weiter. Also 20%, so die Bundesbank, haben hier gar keinen Spielraum, Rücklagen zu schaffen. Das Problem Altersversorgung ist ja auch damit verbunden, nicht? Das ist das zweithäufig genannte Sparmotiv. Man hört oft die Forderung, ja, da muss das staatliche Rentensystem dann eben eingreifen und ausgeweitet werden. Ich denke, eine bessere Idee wäre es, die Haushalte da steuerlich zu entlasten, die davon betroffen sind, und damit sie dann auch eine Chance haben, ein finanzielles Vermögen aufzubauen.
Ja, ungleiche Vermögensverteilung ist ja ein gutes Stichwort. Schauen wir uns doch mal die Verteilung an Ost- und Westdeutschland.
Also das ist ganz interessant, finde ich. In diesem Jahr stehen ja auch wieder Wahlen an, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Und wir wissen, dass die Ostdeutschen, also nicht alle, aber viele sehen doch die Bundesrepublik eher negativ oder bewerten sie negativ. Ich wünschte, das wäre kein Thema, nicht? Meine Kinder sind in Ostdeutschland geboren und haben eigentlich da auch nie nach eigenen Aussagen einen Nachteil gehabt. Und wir sind jetzt 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, da könnte man das Thema doch eigentlich zu den Akten legen. Aber so einfach ist es eben nicht, nicht? Wenn wir nochmal zurückschauen, die DDR, es gab einfach wenig privates Vermögen, Betriebe, die Immobilien, alles war irgendwie Volksvermögen. Nach der Wende wurde dann dieses Volksvermögen durch die Treuhandanstalt verkauft und nicht unbedingt zugunsten der Ostdeutschen. Nicht? Da haben die ostdeutschen Haushalte eben ein relativ niedriges Vermögen. Ne? Wenn wir uns da wieder so einen mittleren Haushalt anschauen in Ostdeutschland, dann hat der nur Rücklagen von etwa 50.000 Euro, ne? Gegenüber den gesamten deutschen Durchschnitt von 100.000, oder wenn wir uns Nordwestdeutschland anschauen, dann sind das 125.000, oder gehen wir in den Südwesten, einschließlich Hessen, dann sind wir irgendwie bei 200.000 Euro. Also ich glaube, dass dieser Unterschied tatsächlich eine Rolle ist, und den sollte man auch politisch immer im Auge behalten, wenn man hier Bewertungen vornimmt. Und hinzu kommt, was die Stimmung betrifft, nicht, dass durch die Inflation während der Corona-Jahre dieses Vermögen auch nochmal deutlich gesunken ist. Also müssen damit Abschlägen von etwa 10% rechnen. Ja, ich meine, diese drei Aspekte erklären zumindest teilweise, warum die Unzufriedenheit im Lande gefühlt höher ist als früher und vielleicht auch höher als anderswo.
Und damit sind wir dann auch am Ende der Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank für die ganzen spannenden Einblicke, Herr Dr. Müller, und vielen Dank, dass Sie heute mein Gast gewesen sind.
Ja, sehr gerne.
Ja, und damit auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieben Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, Sie konnten viele spannende Informationen aus der Folge mitnehmen und freue mich auch, Sie in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine schöne Restwoche.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Plutos Vermögensverwaltung AG zulässig.